Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. In den nächsten 30 Minuten geht es unter anderem um Hören Sie mal, das lässt doch jedes fünfjährige Kinderherz höher schlagen, behaupte ich. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Ich dachte mir, es passt auch ein bisschen zum Wetter. Teilweise liegt Schnee in Deutschland und ja, Let It Go, das ist ein Lied aus dem Film Frozen von Disney. Und ein Schweizer Filmmagazin, das beschäftigt sich in seiner aktuellen Ausgabe mit dem Phänomen Disney. Sprechen wir drüber. Und los geht es mit dem Kulturzentrum Oyun in Berlin. Dem wird Antisemitismus vorgeworfen. Sprechen wir auch drüber. Schön, dass Sie dabei sind. Oyun, Kulturneudenken, ist ein Kulturzentrum in Berlin-Neukölln, das als wichtiger Veranstaltungsort der intersektionalen Kunst- und Kulturszene verstanden wird. Gibt queeren, feministischen und People of Color Raum und Stimme. Es geht also um ihre Lebensrealitäten und Perspektiven. Viele migrantische Menschen halten Lesungen und sie beschäftigen heute über 30 mehrheitlich marginalisierte ArbeitnehmerInnen. Nun werden diesem Kulturzentrum die Fördermittel gestrichen, weil ihnen versteckter Antisemitismus vorgeworfen wird. Darüber spreche ich mit Hanno Hauenstein, freier Journalist. Herzlich willkommen bei uns im Kompressor.
Vielen Dank für die Einladung.
Zunächst nochmal, was war der Auslöser für den Förderstopp? Warum wurden die Mittel vom Senat gestrichen?
Ja, also Sie haben es ja schon erwähnt, es war die Rede von verstecktem Antisemitismus. Das ist eine etwas nebulöse Begründung. Im Gespräch war unter anderem die Mahnwache, die im Juni abgehalten wurde, also so eine Art Trauerfeier Anfang November, bei der den Opfern des Terroranschlags der Hamas im Süden Israels gedacht worden ist und auch der Opfer der israelischen Luftangriffe in Gaza, der palästinensischen Opfer in Gaza. Und die wurde durchgeführt von dem Verein Jüdische Stimme. Die Veranstaltung war schon angekündigt und der Senat hatte schon quasi gewarnt, dass diese Veranstaltung lieber nicht laufen solle, weil die Jüdische Stimme eben BDS unterstützt. Und Oyun hat sich in einem offenen Brief dazu geäußert, dass sie das trotzdem machen werden. Und es wirkt so, als sei dieser angekündigte Förderstopp jetzt sozusagen die nachgelagerte Strafe dafür, dass die Veranstaltung eben wieder Aufforderung doch durchgeführt wurde.
Also trotz der Warnung, dass die Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost dem BDS nahesteht, haben Sie also diese Veranstaltung gemacht. Wer ist die Jüdische Stimme und vor allem, warum haben Sie es trotzdem gemacht? Das leuchtet mir nicht ein.
Naja, also die Jüdische Stimme, das ist die Partnerorganisation von Jewish Voice for Peace. Das ist eine linke Vereinigung von Jüdinnen und Juden. In den USA stehen denen Leute vor wie Naomi Klein, Judith Butler, Tony Kushner. Das ist eben eine Gruppe, die sich sehr dezidiert gegen die Besatzungspolitik Israels einsetzt und wie Sie erwähnt haben, auch BDS unterstützt. Man muss also die Ziele dieser Gruppe nicht teilen, beziehungsweise die Mittel nicht teilen, aber ich denke, meine persönliche Einschätzung ist die, dass also diese Art von Meinungsäußerung zu delegitimieren im demokratischen Diskurs auch nicht in Ordnung ist. Das ist eine Form der Positionierung, wie sie im israelischen und im US-Kontext läufiger ist. Im deutschen Kontext ist es eine relativ marginale Position, aber da jetzt zu sagen, sowas darf prinzipiell in Deutschland nicht gesagt werden, halte ich für falsch.
Das heißt, wie beurteilen Sie die Begründung des Senats beziehungsweise die Konsequenzen, die daraus jetzt entstanden sind? Binnen 5 Wochen soll das Oyun jetzt schließen.
Naja, ich halte das für verheerend und ich glaube, es setzt auch einen sehr problematischen Präzedenzfall für zukünftige Politik. Das Oyun ist ja ein Ort, der viele migrantische und internationale Stimmen zusammenbringt. Also so ein Ort, der aus verschiedenen POCs und Menschen in Deutschland steht, der also ein Ort, der vielfältige Geschichten und Haltungen zusammenbringt, dass der jetzt dafür abgestraft wird, eine Veranstaltung gemacht zu haben mit einer jüdischen Organisation, scheint mir doch ziemlich diametral zu stehen gegenüber so einer Vorstellung von Pluralismus, die in Deutschland doch eigentlich hochgehalten und geschützt werden sollte. Also mir ist das überhaupt nicht ersichtlich und ich finde das hochproblematisch. Und ich glaube, dass das auch einen Präzedenzfall setzen könnte für zukünftige politische Entscheidungen, wenn wir sehen ja in den letzten Monaten, dass die AfD bundesweit auf hohe zweistellige Zahlen kommt. Und ich glaube, wenn so eine politisierte Vorstellung von Antisemitismusbekämpfung, bei der die Deutungshoheit, was Antisemitismus bedeutet, in die Hände gelegt wird von Menschen, die rechte politische Narrative verfolgen, das halte ich für sehr problematisch.
Wobei man ja schon dazu sagen muss, dass der Bundestag den BDS verurteilt. Also es scheint nicht so einfach zu sein, wahrscheinlich da die richtige Schlussfolgerung zu ziehen, oder?
Sicherlich, ja, klar. Ich glaube, man muss diese Fälle kritisch abwägen von Fall zu Fall. Und es ist, glaube ich, schwer, eine pauschale Aussage dazu zu treffen. Der Bundestag hat 2019 eine Resolution verabschiedet bezüglich des BDS, die den BDS als antisemitisch bezeichnet. Ob diese Resolution jetzt in sich stimmig ist, wenn auch Vereine wie die Jüdische Stimme BDS unterstützen. Das ist eine Diskussion, die man führen kann und die man vielleicht dann mit jüdischen Personen selbst führen sollte. Also da würde ich mir jetzt auch nicht anmaßen, eine Meinung zu treffen. Aber was doch sicherlich sich sagen lässt, ist, dass diese BDS-Resolution keinen rechtlich bindenden Rahmen setzt und dass sie jetzt trotzdem in der Frage der Kulturförderung dafür verwendet wird, ganze Kulturzentren, deren Arbeit zu delegitimieren, deren Arbeit zu stoppen, deren Arbeit also effektiv zu zerstören, finde ich doch sehr bedenklich.
Und allgemein, viele KünstlerInnen und Verbände beklagen ja auch derzeit ein Klima der Angst. Die Debatten, die Fronten sind verhärtet. Susan Neimann hat in einem Interview von einer Hexenjagd gesprochen. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich glaube, dass sich dieser Fall des Sojuns in eine Reihe einbettet von Ausladungen und Absagen im Kulturbereich in Berlin, aber auch in Deutschland in den letzten Wochen und Monaten, wo jetzt der Begriff von McCarthyism, der immer wieder gerade in der Diskussion ist, wirklich nicht mehr als schrille Übertreibung gelten kann, sondern eigentlich als nüchterne Beschreibung der Realität. Also wir hatten den Fall von Daniel Schiebli, deren Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse verschoben worden ist. Khayan Almadoun hat so eine Vorstellung von einem Buch vom Haus der Poesie. Sharon Dodua-Otto, gestern wurde ihr Peter-Weiß-Preis verschoben. Candice Breits Ausstellung wurde verschoben. Also ich könnte jetzt weiter so Fälle aufzählen. Das ist wirklich eine sehr lange Liste, die länger und länger wird. Es handelt sich da erstaunlich oft um migrantische Stimmen, auch um jüdische Stimmen, insgesamt um Stimmen oft aus dem sogenannten globalen Süden, die eine bestimmte Haltung vertreten zu Israel-Palästina, die in Deutschland offenbar nicht gern gehört wird oder denen auch schon der Verdacht scheint auszureichen, wenn der Verdacht unterstellt wird, dass das eine Haltung ist, die hier in Deutschland als illegitim gilt, dann werden diese Events inzwischen einfach relativ problemlos einfach gecancelt. Und ich denke, es ist durchaus nachvollziehbar, dass nach dem 7. Oktober, der eine Zäsur dargestellt hat, eine gewisse Vorsicht geboten ist gegenüber, welche Veranstaltungen hier gemacht werden und welche nicht. Aber ich denke, es ist gleichzeitig auch absolut problematisch und fatal, wenn wir in Deutschland eine gewisse Ignoranz, die hier oft herrscht, gegenüber der Haltung zu Israel-Palästina, wenn wir diese Ignoranz sozusagen als Gradmesser setzen für die Frage, welche kulturelle Auseinandersetzung in Deutschland möglich ist. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, mit der auf lange Sicht kein pluraler Diskurs möglich ist. Das ist eine Entwicklung, mit der wir uns in Deutschland isolieren von der Welt. Und ich glaube, das sollte wirklich langsam, sollten wirklich alle Alarmglocken angehen.
Ja, dann vielen Dank für Ihre Eindrücke, Ihre Perspektive. Hanno Hauenstein, freier Journalist. Wir sprachen über das Oyun in Berlin, das nach Antisemitismusvorwürfen keine Förderung mehr vom Senat bekommen soll und sich nun auf einen Rechtsstreit vorbereitet. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Das Lesen der anderen.
Unsere Rubrik, in der wir einen Blick in die verschiedensten Magazine werfen. Heute zum ersten Mal im Deutschlandfunk Kultur geht es um das Schweizer Filmbulletin. Und zu Gast ist Mitherausgeber Michael Kuratli. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo, guten Tag.
100 Jahre Disney, Nostalgiemaschine im Singflut. So der Titel Ihres aktuellen Covers. Man sieht darauf ein junges Mädchen, eine junge Frau mit Mickey Maus Haarreif, Zahnspange und Handy, das in irgendeinem Karussell sitzt, wahrscheinlich in einem Disney-Park. Und dabei, das fand ich bemerkenswert, trägt sie ein Regencape. Und da habe ich mir gedacht, das hat was Witziges und gleichzeitig aber auch was Melancholisches. Sie können gerne ergänzen. Ist es die Stimmung, die Sie damit erzeugen wollten?
Genau, ja. Wir wollten unbedingt nicht dieses klassische, sagen wir mal, der Regenbogen über dem Schloss. Wir wollten das ein bisschen brechen. Und zum Glück, als wir da waren im Disneyland Paris, hat es gerade geregnet und das fanden wir gleich super. Also der Fotograf hat sich da ausgetobt. Dieses Cover ist wirklich für uns recht ja ikonisch für den Zustand des Konzerns. Also es ist irgendwie nostalgisch. Die Frau schaut auf ihr Handy. Also man sieht auch irgendwie, man ist trotzdem im neuen Jahrtausend angekommen. Und die Disney-Ohren sind natürlich, ja, die sind eigentlich der einzige Hinweis darauf, wo man sich befindet. Also die sind wirklich omnipräsent im Disneyland selbst. Und da gehen Fans ja millionenfach und mehrfach im Jahr hin.
Denn das bringt uns nämlich zur Reportage. Sie sind ja auch nach Paris gefahren in den Vergnügungspark und sagen da an einer Stelle, sie sind mit einem Haufen Vorurteile angereist. Da würde mich natürlich interessieren, den Euro-Disney-Park gibt es seit mehr als 30 Jahren. Was haben Sie da gesucht und was haben Sie gefunden?
Wir haben uns grundsätzlich dafür interessiert, ja, wie läuft diese Maschinerie? Also da gehen 10 Millionen Leute gehen da jährlich hin. Den Park gibt es seit über 30 Jahren. Und das Interessante ist ja, dass es eigentlich eine Blaupause ist von einem Park, den Walt Disney in den 40er Jahren entworfen hat. Also natürlich wurde das weiterentwickeln. Es gibt ja die Studioparks und so weiter. Da kommen neue Attraktionen dazu. Da wird jetzt auch gerade extrem investiert über die nächsten Jahre, wurde angekündigt gerade. Aber im Kern steht immer noch dieser Park mit diesem Adventureland und diesem Fantasyland. Und da kann man wirklich so diese Nostalgie, so einen Nostalgietrip machen. Und das haben wir ein bisschen gesucht und auch gefunden. Also da gibt's ganz absurde Sachen. Also, naja, einerseits gibt's natürlich viele Kinderattraktionen und klassische Karussells. Im Prinzip ist es ein Jahrmarkt. Aber was es aber auch gibt, zum Beispiel ist Autopia, also so eine ganz, da kann man wirklich mit Verbrennermotoren noch einen Kreis rumfahren, als wären es die 50er Jahre.
Können Sie das kurz erklären, wie absurd das ist? Der Weg zum Park und dann im Park, also es hat ja eigentlich nur mit Stau zu tun.
Man fährt eigentlich, also ein Riesenparkplatz, der Parkplatz ist fast größer als das Parkgelände an sich. Man fährt da vielleicht mit dem Auto hin, dann kommt man da an und geht auf dieses Autopia zu, da stellt man sich in der Reihe und in der Reihe steht man schon über dieser Attraktion und wird so von diesen Abgasen eingelullt und eingestimmt darauf, dass man sich in ein kleines, so Sportwagen nachempfundenen Kleinwagen setzt und dann auf eine geführten Schiene eine Runde dreht, um dann am Schluss wieder im Stau zu stehen, um wieder aufsteigen zu können. Also das ist ziemlich absurd und die Angestellten da tun mir ein bisschen leid, weil die ganze Zeit diese Abgase einatmen müssen. Es ist wirklich, das ist sehr eine absurde Bahn und man fragt sich schon, was ist da noch irgendwie Utopie? Also Walt Disney hat ja viele Utopien zu seiner Zeit und dieses Disneyland war ja auch irgendwie so ein Ansatz oder eine Art davon, irgendwie weltliche Zukunftsutopien irgendwie in die Welt zu stellen. Aber dass man das vor 30 Jahren dann doch auch noch gebaut hat und heute die Leute immer noch darauf rumfahren, das ging mir schon nicht ganz in den Kopf.
Und es heißt ja auch Nostalgiemaschine im Singflut. Wie politisch ist denn an der Stelle auch Ihr Magazin? Teilweise, wenn man sich alte Disney-Filme anschaut, ich bin auch mit Aristocats, Mary Poppins oder dem Dschungelbuch aufgewachsen, aber findet man da ja Hinweise vor den Filmen, Disclaimer. Wie verhandelt Ihr Heft diese Diskurse?
Das hat sich natürlich sehr gewandelt. Also die alten Filme, die Klassiker, die sind natürlich die Klassiker und dann dem Kapital sozusagen, da hängt sehr viel dran. Und im Sinkflug, wir haben ja ein Fragezeichen hinten dran gemacht, wir stellen schon die Frage, was passiert in der Zukunft damit? Weil in den letzten Jahren hat sich Disney schon ein paar Schnitzer geleistet. Man hat versucht, irgendwie so diese altbackenen Erzählungen mit Prinzessinnen so ein bisschen neu zu erzählen oder andere Sachen zu erzählen. Und das kam dann auch nicht unbedingt gut raus teilweise. Man hat da Szenen zwischen schwulen Charakteren erst rausgeschnitten, dann aufgrund vom Protest der Angestellten wieder reingemacht. Und im nächsten Film hat man wieder dasselbe nochmal gemacht. Und ja, also sagen wir, wenn es früher der kleinste Nenner der amerikanischen Gesellschaft war, wo sich alle drauf einigen konnten, dann befindet sich der Konzern heute ziemlich inmitten dieses Kulturkampfes.
Steckt in einer eigenen Identitätskrise.
Man könnte es so sagen, ja. Also es ist ja immer so, wenn man keine Kreativität mehr hat, hat man Kapital, um sich irgendwie weiterzuentwickeln. Und das hat Disney definitiv eben auch aufgrund der langen und erfolgreichen Geschichte. Aber man hat immer wieder Sachen dazugekauft. Also man hat sich in den 70ern, 80ern schon wieder neu erfinden müssen, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Und dasselbe passiert jetzt im neuen Jahrtausend. Also das ist eine richtige Shoppingtour, die da abgegangen ist. Das war 2006, da haben wir Pixar gekauft, 2009 Marvel, dann LucasArts und 2019 dann 20th Century Fox, also die Filmabteilung davon. Man kauft sich da sozusagen Intellectual Property ein, um immer mehr und immer mehr Leute zu erreichen. Man sieht es am letzten Film, ich glaube, da ist Disney ein bisschen am Kämpfen damit. Der letzte Animationsfilm, Strange World, floppte. Die letzten paar Filme kommen nicht mehr so auf Touren, wie das früher so war. Also es ist bestimmt nötig, dass der Konzern sich wieder auf was Neues besinnt oder wieder auf den Kern besinnt. Wie das weitergeht, weiß man nicht. Also im Moment sitzt Bob Iger wieder am Steuer, muss man sagen, nachdem er 2020 eigentlich nach 15 Jahren als CEO abgedankt hat. Dann muss er wieder einspringen, weil es dann doch so ausgeartet ist mit dem Streit in Florida. Aber der arme Mann hat selbst er hat im September dieses Jahres hat er selbst gesagt, er ist erschöpft und da kann ich mehr, gemäß Insidern. Also ja, da fragt sich schon, wo steuert der Konzern hin? Eine Prognose ist schwierig zu geben. Fakt ist, man hat extrem viel eingekauft, ist ein Risiko eingegangen mit diesen Einkäufen, mit diesem Aufblasen sozusagen seit dem neuen Jahrtausend und muss sich da jetzt erst abarbeiten. Da gibt's auch Leute, die sagen, man soll diese Sachen wieder abstoßen und sich auf den Kern konzentrieren. Und naja, das wird dann auch das Aktionariat entscheiden müssen, sozusagen.
Ja, das Film-Bulletin-Magazin erscheint mittlerweile 6-mal im Jahr, aber auch online. Da werden die aktuellen Filmstarts begleitet. Wer mag, in der aktuellen Ausgabe stöbern möchte, kann dies tun über filmbulletin.ch. Ich sprach mit Co-Chefredakteur Michael Kuratli über seine Texte zum Fokusthema 100 Jahre Disney. Was geht Ihnen beim Wort Bürokratie durch den Kopf? Stress, Überforderung, leichte Phobie? Hotel Utopia ist ein investigatives Theaterstück, das heute in Berlin im Flughafen Tempelhof seine Premiere feiert. Das Publikum wird regelrecht aus seiner Komfortzone geballert, denn es bekommt einen Pass, der kein Deutscher ist. So begibt sich jede Person im Tower in einen Dschungel aus Behördengängen und deutscher Willkommenskultur, um immerhin irgendwelche deutschen Dokumente zu bekommen. Das Interessante oder auch Verstörende, die Pässe sind echt. So auch die Eckdaten der Lebenden, die mit diesem Pass zusammenhängen. Darf man das mit den echten Leben von Menschen so umgehen oder braucht man genau solch ein Theaterstück, um das Ausmaß zu begreifen? Regisseurin und Autorin Christiane Mudra hat das Schauspiel inszeniert und darüber spreche ich jetzt mit ihr im Kompressor. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, das ist natürlich erstmal eine moralische oder eventuell auch ethische Frage, aber ja, darf man das mit den Biografien von Menschen so umgehen oder muss man das sogar?
Also ich möchte nur kurz sagen, diese Biografien sind natürlich an den entscheidenden Punkten anonymisiert. Das heißt, die Namen und die Geburtsdaten sind selbstverständlich nicht korrekt. Es basieren diese Fälle auf einer Einwanderungsgeschichte jeweils, die so in diesen Schritten stattgefunden hat. Aber es werden keine persönlichen Daten der Menschen veröffentlicht.
Wie sind Sie denn an die Biografien gekommen und in welche Leben begibt man sich da? Vielleicht können Sie das nochmal veranschaulichen.
Also ich bin an die Leute gekommen, zum einen durch persönliche Kontakte, durch Erzählungen, wo mir Menschen eben dann auch die entsprechenden Unterlagen vorgelegt haben, Behördenschreiben etc. und mir die einzelnen Schritte ihrer Behördenerfahrungen erzählt haben. Und dann habe ich natürlich mit NGOs, mit ExpertInnen, aber auch mit zahlreichen Behörden gesprochen und habe darüber weitere Fälle in ihrem kleinteiligen Ablauf erfahren. Und die Entscheidung war natürlich, an konkreten Fällen zu bleiben, um dann eben auch den ganz realen Gegebenheiten zu folgen und da keine Fehler zu machen. Also da auch wirklich ganz akkurat die zum Teil sehr unterschiedlichen Verläufe auf einer ähnlichen Grundlage nachvollziehen zu können. Denn jeder Fall ist wirklich individuell anders.
Wie war das bei Ihrer Uraufführung? Die fand ja am 6. November in München statt. Hatten die BesucherInnen Berührungsängste oder wie baut man so ein interaktives Stück auf und sorgt dafür, dass die Leute auch dabei bleiben und mitmachen?
Also mit interaktiven Formaten habe ich schon sehr oft gearbeitet und da sammelt man natürlich Erfahrungen über die Zeit, wie man Leute ein bisschen an der Hand nimmt. Ich persönlich mag diesen Dialog sehr, sehr gerne und auch dieses gewisse Risiko, weil jeder Abend ja ein bisschen anders verläuft, je nachdem, wie das Publikum reagiert. Also diesen Dialog und dieses Ausnutzen einer Co-Präsenz im gleichen Raum, das ist so der Punkt, der mich zu diesen interaktiven Formaten gebracht hat. Und der ist hier natürlich sehr, sehr wertvoll, weil man schon sehr direkt mitbekommt, wie die Menschen reagieren. Und das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ich bin zum Teil überrascht gewesen, wie emotional manche Menschen schon im Vorfeld bei der Idee eines Perspektivwechsels werden. Und zwar sind es nicht die Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Die Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind, die mit denen ich gesprochen habe, durch die Bank unglaublich dankbar, dass dieses Thema aufgegriffen wird, weil ich das Gefühl habe, und das war auch so die Rückmeldung, sie sehr oft alleine sind mit dieser Erfahrung, die zum Teil auch beschämend ist, die noch nicht mal sehr groß im Freundeskreis breitgetreten wird. Also da gibt es oft so diese Erkenntnis, nicht einmal sehr vertraute Personen wissen da so viele Details darüber. Ich finde aber sehr interessant, und da bin ich auch wirklich überrascht, was für eine große Weigerung es bei einzelnen Menschen gibt, sich auf diesen Perspektivwechsel einzulassen. Und mich wundert es vor allem deshalb, weil Perspektivwechsel ja ein Grundelement von Theater ist, auf die eine oder andere Art. Und vor allem, weil die Fähigkeit zum Perspektivwechsel ja eine Grundlage von Empathie ist.
Was meinen Sie, warum gab es diese dann doch eher Distanziertheit?
Ich kann mir vorstellen, dass das eine gewisse Schutzfunktion hat. Beim längeren drüber nachdenken. Das Stück hat ja nicht nur die interaktive Spielebene mit den Pässen, Spiel in Anführungszeichen, sondern es gibt auch szenische Fragmente dazwischen. Und in diesen szenischen Fragmenten wird auf ganz viele Themen, die mit dem Thema Flucht und Einwanderung verwoben sind, eingegangen. Und da kommen wir zum Beispiel zur Kolonialgeschichte. Da kommt man zur Ressourcenverteilung in der Welt, da kommt man zu der Rolle der EU und da kommt man zu der de facto Umsetzung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Da geht es um Staatenlosigkeit, da geht es um, ja, immer
sich
wieder
wahrscheinlich auch bewusst werden seiner eigenen Privilegien.
Ganz genau. Und ja, es geht auch darum, wie wenig von diesen Menschenrechten de facto auch von der EU und speziell auch von Deutschland international umgesetzt und verteidigt wird.
Sie selbst recherchieren ja auch immer sehr intensiv für verschiedene Projekte und Arbeiten, also zum Beispiel zum Thema Rechtsextremismus, Verschwörungsideologien, Misogynie. Was hat Sie denn bei den investigativen Recherchen über speziell das Thema Behördengänge am meisten überrascht oder auch was fanden Sie absurd?
Also ich muss sagen, dieser Mangel von Pragmatismus, der ist für mich schon relativ befremdlich. Da geht es speziell jetzt zum Beispiel um das Thema, das ist ja schon viel diskutiert, das Thema Arbeitserlaubnis. Also wenn zum Beispiel AsylbewerberInnen nach Deutschland kommen, die allermeisten von ihnen möchten arbeiten, denn es ist ja sicherlich kein Spaß, in einer überfüllten Unterkunft zu sitzen und die Wand anzustarren. Und auf der anderen Seite gibt es die große Kritik daran, dass diese Menschen Geld kosten. Also da finde ich es doch relativ naheliegend, die Menschen arbeiten zu lassen. Zumal es ja im Moment wirklich einen ganz großen Arbeitskräftemangel in Deutschland gibt und das betrifft wirklich nicht nur Menschen mit Hochschulabschluss. Das muss man schon nochmal klar sagen. Das andere ist, also ich habe mich gewundert, wie verschachtelt und unaufgeräumt das Aufenthaltsgesetz ist. Ich habe schon öfter zu juristischen Themen gearbeitet und auch wenn ich keine Juristin bin, habe ich schon sehr, sehr viele Gesetze gelesen. Und das Aufenthaltsgesetz ist schon speziell im Aufbau und auch in den Formulierungen. Und das haben mir auch sehr viele JuristInnen, die damit tagtäglich beschäftigt sind, bestätigt. Man merkt diesem Gesetz einfach diese vielen politischen Handschriften an. Das ist vielleicht vergleichbar mit dem Steuerrecht. Und ich glaube, all das ist auch für die MitarbeiterInnen in den Behörden eine große Herausforderung tagtäglich.
Bevor wir nochmal auf das Stück zurückkommen, würde mich natürlich auch interessieren, wie man sich das Ganze räumlich vorstellen kann. Also von der Architektur, vielleicht können Sie auch einen Vergleich ziehen zur Uraufführung in München, jetzt in Berlin. Das ist ja nicht das Gelände des Flughafentempels, sondern der Tower. Wie lässt sich das Ganze logistisch organisieren?
Also der Tower ist schon so ein Wunschspielort gewesen, weil der einfach sehr viele historische Layer mit sich bringt, also der ganze Flughafen. Beim Tower spielt natürlich noch so die Idee des Towers im shakespearischen Sinn eine Rolle. Und der ist architektonisch sehr, sehr interessant, weil dort sozusagen zwei Treppenhäuser aufeinander gesetzt sind. Also da gibt es das historische Treppenhaus aus der NS-Zeit und drüber ist jetzt eben so ein ganz modernes Treppenhaus gesetzt. Und das Ganze gibt dem so eine Doppelung, so was Verschlungenes, so dass man sich in diesem Raum sehr leicht auch verlaufen kann. Das unterstreicht so dieses kafkaeske Element, was ja viele Behörden auch haben, viele Behördengänge.
Und ohne zu viel vorwegzunehmen, aber kann man sagen, dass jeder individuell mit einer eigenen Erfahrung am Ende aus dem Theaterstück geht?
Auf jeden Fall geht jeder mit einer individuellen Erfahrung raus. Es ist in vielen Konstellationen überhaupt nicht möglich, einen deutschen Pass zu bekommen. Schon gar nicht so schnell. Es geht in vielen Fällen einfach darum, auch Asyl zu bekommen oder eine Aufenthaltsgenehmigung in einer anderen Form, ein Studentenvisum, ein Arbeitsvisum und ähnliches. Also das sind wirklich sehr unterschiedlich gelagerte Fälle.
Ihr Ziel ist es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Theaterbesucher danach besser verstehen, was es bedeutet, mit anderen Pässen ausgestattet zu sein und damit in einem fremden Land zurechtzukommen, vor allem mit dem Thema Bürokratie. Haben Sie da persönlich vielleicht auch Wünsche, wer sollte sich das Stück anschauen oder dieses interaktive Stück sozusagen begehen?
Also die Zielgruppe sind ganz klar Menschen, die solche Erfahrungen noch nicht selbst gemacht haben, beziehungsweise noch nicht als Begleitperson mal dabei waren, wenn sie zum Beispiel eine geflüchtete Person dabei unterstützt haben, auf eine Behörde zu gehen oder bei einem Schriftwechsel mit Behörden in Aufenthaltsbelangen oder in Asylbelangen. Ich sehe so, dass viele der Schreiben und der Verordnungen selbst für Muttersprachler an der Grenze der Verständlichkeit sind. Diese enorme Intransparenz ist natürlich auf eine Art auch eine Zumutung. Denn es kann ja nicht sein, dass Menschen einen Anwalt brauchen, um durch diesen Behördendschungel zu kommen. Naja, und wir hatten vorhin schon über das Wort Empathie gesprochen. Ich sehe so, und das ist auch die Rückmeldung der ZuschauerInnen, dass auch Leute, die dem Thema gegenüber aufgeschlossen sind, sehr viele Details nicht kennen und ganz betroffen von so Einzelerfahrungen sind, speziell dieses Gefühl von Ohnmacht, von Hilflosigkeit und diese endlosen Warteschleifen, die es gibt. Das ist ja alles Lebenszeit. Und vor dem Hintergrund der Verschärfung des europäischen Asylrechts in einer Zeit, wo ein Erstarken einer rechtsextremen Partei in Deutschland zu beobachten ist, wenn da die einzige Antwort der anderen Parteien ein kollektiver Rechtsruck ist, da würde ich mir doch sehr wünschen, dass die einzelnen ZuschauerInnen da noch einmal nachdenken, vielleicht auch vor dem Hintergrund des Gedanken von John Rawls, der gesagt hat, wir sollten Gesetze so machen, als wüssten wir nicht, als welcher Mensch wir auf die Welt kommen.
Es geht um Grenzen, Bürokratie und den Wert von Pässen. Christiane Mudra sensibilisiert für das Thema, Autorin und Regisseurin. Heute Abend findet die Premiere im ehemaligen Flughafen Tempelhof statt, Hotel Utopia. Ein paar Restkarten gibt es eventuell noch an der Abendkasse. Ich danke herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.